Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Morgen. Morgen, Sarah. In einer Parlamentsdebatte wandte sich Lady Esther an Winston Churchill, so wird erzählt, und fauchte ihn an: Wenn Sie mein Ehemann wären, dann würde ich Ihnen Gift in den Tee mischen. Darauf Winston Churchill schlagfertig: Und wenn Sie meine Ehefrau wären, dann würde ich diesen Tee sofort trinken. Man gewinnt den Eindruck, dass manche Beziehung im Stillen so verläuft. Nicht nur außerhalb der Gemeinde, es gibt ja auch Konflikte in Beziehungen innerhalb unserer Gemeinde. Gunnar Begerau hat uns am letzten Sonntag mit hineingenommen in das Thema: Wir sind verschiedenartig geeint. Wir sind verschieden, wir sind unterschiedlich und wir sind als Gemeinschaft von Christen geeint. Und wie kann das gelingen, in einer Gemeinschaft von Christen miteinander zu leben, in dieser Unterschiedlichkeit? Und Paulus führt das noch etwas weiter aus. Mike Leppert wird am nächsten Sonntag darauf eingehen. Wir schieben ein Thema ein aus dem Kapitel 5 des Epheserbriefs, wo Paulus jetzt das Ganze runterbricht auf kleinere Beziehungsebenen als die große Beziehung von Christen innerhalb der Gemeinde. Es geht heute um die Beziehung innerhalb der Ehe, um die Zuordnung von Mann und Frau innerhalb einer Ehebeziehung. Und ich muss euch, bevor ich den Text vorlese, etwas vorbereiten. Dieser Abschnitt geht unserem gesellschaftlichen Trend absolut gegen den Strich. Und manche werden sich fragen, die diese Predigt hören: Aus welchem Jahrhundert, aus welchem Jahrtausend kommt ihr denn? Ja, dieser Text ist 2000 Jahre alt, das kann ich schon mal verraten. Und er bezieht sich auf Aussagen, die noch viel älter sind. Wir leben in einer Zeit, wo man versucht, Gleichheit zwischen den Geschlechtern zu schaffen, in dem Sinne, dass auch die Geschlechterrollen aufgelöst werden. Man geht sogar so weit, dass man biologische Erkennungsmerkmale der Geschlechter ignoriert und eine soziale Geschlechterrolle definiert hat, die für alle gleich ist. Gott, unser Schöpfer, versteht Gleichheit anders. Vor Gott sind Männer und Frauen, Herren und Sklaven, Eltern und Kinder, Alte und Junge, Gesunde und Kranke gleich. In dem Sinne, dass sie gleichen Wert haben. Aber dieser gleiche Wert wird in der Bibel, in allen Stellen, die Bibel zu diesem Thema nennt, nicht unbedingt mit gleichen Rollen verbunden. Also Gleichheit ja im Sinne von gleichem Wert, Gleichheit nein im Sinne von gleichen Rollen. Die Dinge, die ich euch gleich präsentiere, sind nicht meine Ideen. Von daher, wenn euch dieser Text Probleme macht, wendet euch an den, der ihn uns überliefert hat, Gott selbst. Wir können natürlich auch gerne nachher ins Gespräch darüber kommen. Ich möchte zunächst diesen Abschnitt vorlesen und ich möchte uns einladen, uns auf das einzulassen, was unser Schöpfer durch den Apostel Paulus uns zu sagen hat zu dem Thema: Wie kann eine Ehe im Sinne Gottes gelingen und gestaltet werden? Epheser 5, Vers 21 bis 33, ihr könnt hier vorne mitlesen. Ordnet euch einander unter. Tut es aus der Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben und sie zu einem heiligen Volk, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen. Sie heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihren eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genauso wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihren Mann mit Ehrerbietung begegnen. Ich habe den Eindruck, wenn es Ärger über diesen Abschnitt gibt, dann über die ersten Verse, die sich an Frauen wenden. Und das hängt damit zusammen, dass dieser Aspekt in den letzten Jahrzehnten in unserer westlichen Kultur sehr stark herausgefordert worden ist und das teilweise sogar zu Recht. Das Aufkommen des Feminismus, das Aufkommen von Gender Mainstreaming kommt ja nicht von ungefähr. Es hat ja einen Anlass, den wir zum Teil auch sehr gut nachvollziehen können. In der damaligen Kultur, 2000 Jahre vor unserer Zeit, war das anders. Da war es normal, dass Frauen Männern übergeordnet waren. Also dass Männer umgekehrt, entschuldigt. Ich wollte noch mal gucken, ob ihr aufpasst. In der damaligen Kultur war es normal, dass Frauen Männern untergeordnet waren. Und deshalb braucht Paulus das gar nicht so sehr zu erläutern. Es stellt sich die Frage, sind in der Gemeinde dort alle Unterschiede aufgehoben? Hat Jesus das alles beseitigt, was in der Gesellschaft da ist? Und diese Frage stellte sich sicher auch für Männer und Frauen vor 2000 Jahren, nachdem Christus gekommen war, nachdem die ersten Gemeinden entstanden waren. Paulus macht deutlich, nein, auch hier gilt weiterhin, der Mann ist das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Die Stellung der Frau wurde im Wesentlichen oder im Grundsatz nicht verändert, in dem Sinne, dass sie jetzt die gleiche Hierarchiestellung bekam wie der Mann. Aber wir werden gleich sehen, dass sich doch grundsätzliche Dinge verändert haben. Und eine Sache ist die, dass Paulus hier Frauen auffordert, sich freiwillig dem Mann unterzuordnen, obwohl sie vielleicht auch aus ihrer christlichen Stellung vor Christus etwas anderes, eine größere Freiheit ableiten könnten. Der Mann ist das Haupt der Frau. Dieser Satz ist so oft missbraucht worden und auch das Wort Unterordnung ist sehr negativ belegt. Ich bin mir dessen bewusst. Paulus begründet das hier im Epheserbrief gar nicht, warum er diese Aussage macht, der Mann ist das Haupt der Frau. Er stellt nur den Vergleich dar zu der Gemeinde und Christus und macht deutlich, beide stehen so in Beziehung zueinander wie der Kopf zum Körper. Mann und Frau, Christus und Gemeinde. Und er fordert Frauen auf, diese Stellung bewusst weiterhin einzunehmen, dass sie ihren Männern sich unterordnen. 2000 Jahre Kirchengeschichte, 2000 Jahre Christentum haben gezeigt, wie oft diese Aussagen missbraucht worden sind. Und ich kann Frauen gut verstehen, denen die Fingernägel hochgehen, sodass der Nagellack abplatzt, wenn sie diese Verse hören. Die Schuld dafür liegt bei uns Männern. Weil wir diese Verse, und ich habe tatsächlich mal einen Ehemann erlebt, der das so gemacht hat, kurz bevor seine Ehe geschieden wurde, der mit der aufgeschlagenen Bibel vor seiner Frau stand und eingefordert hat, dass sie sich gefälligst so zu verhalten hat, weil es doch hier steht. Liebe Männer, wir haben viele Fehler gemacht in 2000 Jahren und wir setzen diese Fehler fort, auch in der heutigen Zeit. Paulus begründet in 1. Korinther 11 dieses Verhältnis Haupt und Körper, Kopf und Leib aufgrund der Schöpfung. Und ich muss euch hier auf einen der Lehrabende vertrösten, die wir demnächst haben, in Bezug auf die Rolle von Frauen in unserer Gemeinde. Dort werden wir näher auf dieses Thema eingehen. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, weil Paulus auch nicht näher darauf eingeht. Er stellt nur dieses Prinzip dar, Haupt und Körper. Und in diesem Abschnitt geht es auch nur um Ehefrauen und Ehemänner. Es geht hier nicht um Männer und Frauen generell. Es geht hier auch nicht darum, dass alle Frauen sich allen Männern unterordnen sollen, sondern hier geht es nur um einen Mann und eine Frau innerhalb der Ehebeziehung. In anderen Abschnitten des Neuen Testaments, habe ich den Eindruck, wird das ausgeweitet, aber nicht hier. Es geht hier nicht um Unterwerfung. Es geht hier auch nicht darum, dass eine Frau kuschen muss oder dass sie das Heimchen am Herd wird. Es geht hier auch nicht darum, dass der Mann seine Stellung, die Gott ihm zumisst, in egoistischer Weise auskostet, so wie es so oft passiert ist und passiert. Sondern es geht um eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Mann und Frau. Beide tragen Verantwortung. Es geht darum, im Gespräch zu sein. Aber es geht darum, dass der Mann die im wahrsten Sinne des Wortes Hauptverantwortung trägt. Nicht so wie Adam, als er zur Rede gestellt wurde, der dann gesagt hat, oh nein, meine Frau war es, nicht ich. Wir Männer neigen dazu, uns hinter starken Frauen zu verstecken, viele von uns. Und ich möchte euch Frauen einen Geheimtipp geben. Ich weiß, dass es viele Männer gibt, die ihre Leitungsrolle, ihre Verantwortung nicht oder negativ einnehmen und diese Rolle falsch füllen. Und es gibt viele Frauen, die dann dazu übergehen, selber das Heft in die Hand zu nehmen. Die meisten Männer reagieren darauf so, und das ist ein Geheimtipp, dass sie sich zurückziehen, auf die Couch setzen, vielleicht eine Flasche Bier, Fernseher an und sagen, okay, dann lasse doch machen. Das ist ja der bequemere Weg. Wenn ihr möchtet, dass eure Männer ihre Leitungsrolle einnehmen und Leitung ausüben, dann ermutigt sie dazu. Erkennt sie an als diejenigen, die die Hauptverantwortung haben, zeigt ihnen Respekt und Anerkennung und ermutigt sie, diese Rolle einzunehmen. Nicht indem sie ständig striezt und sagt, du müsstest, sondern indem ihr das wertschätzt, was Gott ihnen zugeteilt hat und sie darin bestärkt und sie ermutigt. Ich glaube, das hilft uns Männern, diese Rolle besser einzunehmen, als wenn man uns diese Rolle versucht wegzunehmen. Es geht in diesem Abschnitt gar nicht so sehr um Frauen, obwohl das der eigentliche Konfliktpunkt ist, weswegen viele Probleme mit diesem Abschnitt haben. Ich habe mal den Text auf eine Folie gebracht und das gelb markierte wendet sich an die Männer und es wird schnell deutlich, das meiste, was hier gesagt wird, wendet sich an die Männer. Männer, es geht um uns. Und das, was Paulus hier den Männern sagt, war in der damaligen Gesellschaft und Kultur überhaupt nicht selbstverständlich. Deswegen bemüht er sich, das zu begründen, was er hier sagt. Oberflächlich gelesen scheint es aber mehr dem zu entsprechen, wie Männer heute oder welches Rollenbild heute von Männern besteht. Männer werden oft als weich oder als zurückgezogen beschrieben. Als Weichlinge, die die häuslichen Pflichten übernehmen und was weiß ich. Es geht hier gar nicht um die Aufteilung dieser Pflichten oder dieser Aufgaben, da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, dass es da kein biblisches Ideal gibt. Aber, und dass vieles von unserer Kultur abhängt, aber es geht hier darum, was Paulus den Männern sagt Und das ist weit weg von dem, wenn man tiefer hinguckt, was heute in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft gelebt wird. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint. Und Paulus verwendet drei Vergleiche, drei Bilder. Das erste, ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Der Abschnitt begann mit der Aufforderung, ordnet euch einander unter. Und hier wird deutlich, dass auch Männer aufgefordert sind, sich unterzuordnen, aber das äußert sich bei ihnen anders als bei Frauen. Unterordnung für Männer bedeutet Hingabe und Selbstaufopferung. Er, Christus, hat das getan, hat uns das vorgelebt und er hat sein Leben hingegeben, um die Gemeinde zu seinem heiligen Volk zu machen. Heilig bedeutet etwas ganz Besonderes. Und wenn wir unsere Ehefrauen heiligen, in Anführungsstrichen, dann bedeutet das, dass sie die Gewissheit bekommen, sie sind für uns etwas ganz Besonderes. Sie ist die Einzige, der ich meine Liebe so zeige, wie man es einer Ehefrau gegenüber tut. Keine andere hat diese Liebe verdient und auch nicht den Seitenblick verdient, wenn es mal wieder Konflikte in unserer Beziehung gibt. Christus hat uns das vorgelebt. Ich habe mal ein Bild gesehen, wo ein Kreuz drauf abgebildet war und darunter stand, ich fragte Jesus, wie sehr liebst du mich? So sehr, antwortete Jesus, und er streckte seine Hände aus und starb. Der Tod von Jesus, den wir auch im Abendmahl regelmäßig uns vergegenwärtigen, ist der höchste Ausdruck seiner Liebe. Er gab alles auf, er gab sein Leben für uns. Männer, wissen unsere Frauen, dass wir sie unter Einsatz unseres Lebens lieben, dass sie sich absolut darauf verlassen können, dass wir sie unter Einsatz unseres Lebens beschützen, dass wir unser Leben einsetzen für sie. Weiß unsere Frau, dass sie die Einzige ist, dass sie die besondere Frau in meinem Leben ist und dass keiner anderen dieselbe Liebe gilt. Unsere Frauen sollten darauf vertrauen können. Liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Paulus geht zu einem weiteren Bild über, zum Bild einer Braut. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Ich bin über dieses Bild gestolpert, denn meine Braut, die habe ich nicht geschminkt und nicht gewaschen und nicht die Frisur gerichtet für meine Hochzeit, das haben andere gemacht. Ich vermute mal, bei den meisten von uns war das so. Natürlich hat sich meine Frau gewaschen, wie die meisten Bräute das vorher tun, und hat alles drangelegt, damit ihre sowieso schon dagewesene Schönheit umso besser zur Geltung kommt an diesem großen Tag. Ich habe den Eindruck, Paulus möchte uns Männer darauf hinweisen, ja, vor der Hochzeit haben andere die Schönheit deiner Frau herausgestellt. Lieber Mann, jetzt bist du dran. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir Männer oft dieses Bild haben, dass mit der Hochzeit wir in den Hafen der Ehe einlaufen und dass der Tanker dann dort liegt und rostet und rostet und rostet. Wir sind gefordert, die Schönheit unserer Frau herauszustellen, sie schön zu machen. Nicht mit Lippenstift und Kajal und was weiß ich, was es da noch alles gibt, sondern durch unseren Umgang mit ihr, durch unsere Worte. Durch unsere Worte, die wir zu ihr sprechen, durch die Worte, die wir zu anderen über sie sprechen, durch unser Verhalten, durch unser Dasein. Jesus sieht die Gemeinde als seine Braut. Eine Gemeinde, die nicht ideal ist. Und wenn wir die neutestamentlichen Briefe lesen, dann merken wir, dass auch Paulus von gravierenden Problemen in Gemeinden weiß. Und doch sieht Jesus die Gemeinde als seine Braut. Eine Gemeinde, die Fehler macht. Eine Gemeinde, die versagt. Eine Gemeinde, die immer wieder daran erinnert werden muss, wofür sie eigentlich da ist, um Menschen für Christus zu gewinnen. Eine Gemeinde, die immer wieder ermahnt werden muss, so zu leben, wie es Christus entspricht. Jesus sieht die Gemeinde als eine makellose Braut, weil er sie liebt, weil er uns liebt, weil er dich liebt, weil er mich liebt. Mit unseren Fehlern, mit unserem Versagen. Jesus wäscht uns rein. Und wir werden das im Abendmahl feiern, dass Jesus uns reinwäscht. Dass wir die Braut von Jesus Christus sind, dass er uns reingewaschen hat, dass keine Schuld und keine Sünde zu groß für ihn ist, dass er genug getan hat, so wie wir es in der zweiten Predigt zum Epheserbrief gehört haben. Wir sind aus Gnade errettet. Männer, liebt eure Frauen genauso. Das sage ich auch mir, mit ihren Fehlern, mit ihrem Versagen, mit ihren Macken, die sich nach dem Tag, bis zu dem wir sie als die fehlerlose Prinzessin geehrt haben, herausstellen. Das gehört dazu, dass wir Männer Fehler haben. Paulus fordert uns heraus, Männer, liebt eure Frauen. Paulus weiß aber auch, dass die meisten von uns Männern gar nicht so fürchterlich fromm sind und sich von diesen theologischen Argumenten gar nicht so sehr überzeugen lassen, sondern eher die Frage stellen, okay, ich gebe mein Leben hin, ich opfere mein Leben für meine Frau. Was bringt mir das? Und deshalb schiebt Paulus noch eine Motivation hinterher, die sich an das männliche Ego wendet. Und das finde ich sehr sympathisch von Paulus. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn. Es gibt die Redewendung, dass unsere Frau die bessere Hälfte ist. Und Paulus macht deutlich, wenn sie das ist, dann behandle sie doch auch so. Behandle sie so, wie du dich selber behandelst. Zeige ihr Liebe, indem du sie versorgst und dich um sie kümmerst. So wie du für dein eigenes Wohl sorgst. Und wir Männer können fürchterlich eitel sein, auch wenn wir uns nicht glatt rasieren. So wie es auf diesem Bild zu sehen ist. Deine Frau ist ein Teil von dir. Sie ist ein Teil von deinem Körper. Und auch das begründet Paulus noch einmal, indem er eine Parallele zwischen uns Menschen und Christus und der Gemeinde zieht. Er zitiert aus dem Schöpfungsbericht darum, oder deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Und macht deutlich, ihr seid zusammen verwoben. In dem Moment, wo ihr geheiratet habt als Ehepaar, seid ihr miteinander verwoben. Ihr gehört zusammen und lieber Mann, du tust dir etwas Gutes, wenn du deiner Frau etwas Gutes tust, weil ihr ein Körper geworden seid. Paulus bezieht diesen Text, Vater und Mutter verlassen, auf Christus und die Gemeinde. Christus, Jesus, hat seinen Vater verlassen. Er hat sich mit der Gemeinde verbunden und die Gemeinde ist sein Leib. Wir reden ja davon, dass wir Leib Christi sind. Er ist das Haupt. Ich möchte abschließen mit dem doppelten Appell, mit dem auch dieser Abschnitt abschließt. Ein Appell an Ehemänner und Ehefrauen. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, Männer. Und ihr lieben Frauen, die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Ganz am Anfang hat Paulus deutlich gemacht, wenn ihr so lebt, dann zeigt ihr, dass ihr zu Christus gehört. Dann nehmt ihr ihn zum Vorbild. Und vielleicht ist es heute Morgen dran, diese Entscheidung neu zu treffen. Und ich rede jetzt nur aus der Sicht von mir als Mann. Ja, ich will als Mann diese Entscheidung neu treffen. Meine Frau so zu ehren und zu lieben, wie ich sie am Tag der Hochzeit versprochen habe, wo ich an vielen Stellen in 17 Jahren Ehe versagt habe und dieses Versprechen gebrochen habe, weil ich doch mehr an mich als an sie gedacht habe. Ich möchte an mein eigenes Wohl denken in dem Sinne, dass ich an ihr Wohl denke und mich zurückstelle, indem ich ihr diene und sie liebe. Und ich möchte uns einladen, diese Entscheidung als Männer und als Frauen heute festzumachen. Wenn du als Mann dich so verhältst, dann glaube ich, wird es kaum einer Frau schwerfallen, ihre Rolle einzunehmen und sich dir unterzuordnen. Wenn du als Frau dem Mann Anerkennung bringst, dann wird es, glaube ich, uns Männern wesentlich leichter fallen, unsere Leitungsaufgabe, unsere Letztverantwortung wahrzunehmen. Und ihr werdet das nicht als negativ empfinden, als belastend empfinden, sondern wenn wir uns in diese Ordnung Gottes fügen, dann werden wir Segen empfangen. Wir wollen gleich das Abendmahl feiern und das feiern, was Christus für uns getan hat, was wir auch in diesem Abschnitt gelesen haben, der sich selbst für uns hingegeben hat. Und wir wollen Jesus ehren und in dieser Zeit uns auch bewusst vergewissern oder vergegenwärtigen, dass er unser Vorbild ist und uns Hilfe und Kraft sein will, in unseren ehelichen Beziehungen, in unseren Partnerschaften, das in die Tat umzusetzen, wozu er uns einlädt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.